Das Thema für heute Abend ist Glaube im Angesicht des Todes oder auch Glaube, der den Tod besiegt. Meine Lieben, Matthew Henry, ein berühmter englischer Theologe vor einigen Jahrhunderten, hat schon gesagt, die Gnade des Glaubens ist im ganzen Leben des Christen nützlich. Aber ganz besonders dann, wenn wir im Sterben liegen. Wow, unerwartet. Aber Tatsache ist, Glaube bis zum Ende anhaltend ehrt Gott. Seine Wahrheit wird dadurch verherrlicht. Denn es zeigt sich, dass diese Person aushält, festhält und glaubt, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wenn wir mit dem Schimmer der Hoffnung in den Augen sterben und einer Freude aus diesem Leben treten, die andere nicht haben, die andere vielleicht vergeblich suchen, bevor sie sterben. Die Glaubensväter in dieser Passage, die wir lesen werden, haben nicht immer in ihrem Leben völlig im Glauben gelebt. Aber als es auf den Schluss zuging, als es ernst wurde, da lebte der Glaube in ihnen sichtbar auf. Wir können sagen, gottgegebener Glaube gibt selbst den Schwächsten unter uns drei Dinge. Drei Dinge und auch vier, um bei einem hebräischen Sprichwort zu bleiben. Den Sieg über die Sünde, jeder unter euch, auch die Schwächsten im Glauben, haben dadurch, durch den Glauben, den Sieg über die Sünde, den Sieg über die Macht des Teufels und den Sieg über die Lust des Fleisches und die Lust der Augen. Das macht der Glaube. Aber vor allem gibt es einen siegreichen Durchzug im Tod. Das ist der Höhepunkt, wenn man will. Und viele Christen, die sagen, sie glauben, finden es aber sehr schwierig, mit dem Thema des Sterbens umzugehen. Warum ist das so? Warum ist das so? Denk mal nach. Wir wollen darüber nachdenken. Auch gleich noch. Zum Beispiel, ich kann schon mal sagen, wenn man als Christ falsche oder unvollständige Ansichten hat, einer Lüge glaubt, dann kann der Tod durchaus bedrohlich erscheinen. Tut er das für dich? Wenn du daran denkst, gibt es dir Unbehagen? Dann solltest du vielleicht gut zuhören. Lass etwas korrigieren an deiner Ansicht, an deinen Überzeugungen über den Tod. Ich gebe euch ein Beispiel, wo ich mich vor kurzem ungemütlich gefühlt habe, wenn auch kurz, im Angesicht des Todes. Ich arbeite ja in einer Klinik und wenn ich mal in den Notaufnahmedienst habe, kann es auch mal passieren, dass nachts um halb zwei jemand gebracht wird, der in absolut schlechtem Zustand ist. Und letztens wurde wieder eine sehr alte Dame gebracht. Sie war 95 Jahre alt. Sie kam von zu Hause, mit dem Rettungsdienst, Notarzt gebracht. Und weil es ihr schon seit Tagen schlechter ging. Und jetzt war ihr Blutdruck ganz tief unten. Und ihr Herz hat langsam geschlagen. Und so wie sie aussah, sie sah wirklich schon sterbend aus. Wahrscheinlich wie Abraham mit 99 Jahren. Was macht man, wenn man so jemanden kriegt in die Notaufnahme? Ja? Man versucht ihn zu stabilisieren, den Blutdruck etwas hochzukriegen. Und in so einem Alter, ja, da kann man auch nicht mehr viel machen. Da muss man, so gut es geht, Symptome behandeln, hoffen, dass sie sich wieder fängt. Wenn Gott will, dass sie noch ein paar mehr Monate lebt. Oder ihr ein möglichst angenehmes Ende ermöglichen. Und es hat sich tatsächlich so ergeben, dass die Dame in der Tat sehr nah vor dem Tod stand. Und kurz nachdem ich mit einem Kollegen telefoniert hatte, der mir allein durch meine Beschreibung schon gesagt hat, ja, ist sie im Sterben? Ich so, ja. Und als ich dann aufgelegt hatte, 30 Sekunden später, wir waren im Schockraum, also der Raum, wo Schnellmaßnahmen auch eingesetzt werden können, wenn was passiert, wenn es ernst wird. Am Monitor war zu sehen der Herzschlag, ja, der sich so um die 40 pro Minute hielt meistens, seit sie kam. Und plötzlich, also die Schläge haben sich verändert, die Form der Schläge und die Frequenz fiel immer tiefer. 30, 24, 35, 30, 25, 30, 20. Und der Blutdruck war nicht mehr messbar. Da stand nur noch Fragezeichen, / Fragezeichen. Und ich habe so zur Schwester geguckt und sie sagt auch so, ja, okay, das war's wohl, ja. Und was machen wir? Ich so, ja, wir machen nichts. Und in dem Moment war mir klar, da liegt jetzt ein sterbender Mensch auf dem Tisch. Die Seele verlässt bald den Körper, jeden Moment jetzt. Und ja, die Dame war auch nicht mehr wach. Sie hat eine Schnappatmung bekommen und ihre Gesichtszüge haben sich verzerrt. Man weiß nicht, ob sie Schmerzen hatte oder nicht, ja. Wer weiß, was sie da erlebt hat. Und sie war alleine, ihr Sohn war zu Hause, sie war jetzt alleine in diesem Schockraum mit einem unbekannten Arzt, mit einer Schwester, ja. Ja, alleine im Tod, hat sie Schmerzen gehabt, war sie gläubig? Wer weiß, ich weiß es, ich wusste es nicht. Und in so einem Moment, wenn man dann den Menschen loslassen muss, wenn man dann die Entscheidung trifft, okay, wir lassen sie gehen, wir übergeben sie in Gottes Hände, aber trotzdem mit dieser Ungewissheit, weil ich wusste ja nichts über diese Frau und hat sie, ja, was war mit ihr, wie war ihr Leben? Und da war es schon so ein bisschen mulmig für mich, aber ich habe dann natürlich abgegeben in Gottes Hand, habe gesagt, okay, so sei es jetzt, ja. Und dann ist sie gestorben, dort auf dem Tisch in der Notaufnahme. Also das hat mir schon so ein komisches Gefühl gegeben, ja. Aber wie sollten wir Christen den Tod sehen? Und lasst euch mal diesen Satz auf der Zunge zergehen. Ob ihr das auch von ganzem Herzen jetzt sagen könnt, und wenn nicht, dann lasst euch das zureden. Die letzten Stunden eines Christen, der sein ganzes Leben mit dem Herrn gegangen ist, werden wahrscheinlich die süßesten seines Lebens sein. Wir werden uns in der Predigt auch drei Hauptmerkmale angucken, was der Glaube im Angesicht des Todes macht. Glaube im Angesicht des Todes zeigt seine volle Blüte. Glaube im Angesicht des Todes wartet auf Gott. Glaube im Angesicht des Todes fürchtet sich nicht. Also, er zeigt seine volle Blüte, er wartet auf Gott, er fürchtet sich nicht. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Wie zeigt er seine volle Blüte? Wenden wir uns mal der Textstelle zu. Heute geht's weiter in Vers 20 bis 22, in Kapitel 11. Da heißt es, nachdem jetzt Abraham besprochen wurde, durch Glaube segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Man fragt sich jetzt wahrscheinlich, wie um alles in der Welt soll man hier irgendwas rausholen können? Aus diesen Textpassagen. Was will uns das sagen? Ja, habe ich zumindest zuerst gedacht. Ich habe übrigens auch gedacht, wie Simeon, ich predige über Glaube unter Verfolgung und Folter und zersägt werden, wie es später im Kapitel heißt, bis ich dann gelesen habe, dass Arthur uns darüber was erzählen wird und ich dann diese Verse bekomme. Da habe ich erstmal geguckt. Na gut, aber wenn ein jüdisches Publikum diese Verse hören würde, wäre die Verblüffung gar nicht so groß. Die hätten schon längst verstanden, welchen Punkt der Schreiber hier kommunizieren möchte. Also uns fehlt hier, wenn das so ist, ein festes Verständnis von den alttestamentlichen Geschichten. Zuallererst will der Schreiber hier in dem Kontext vom 11. Kapitel und vom Brief, vom ganzen Brief, wir haben das ja schon besprochen, ja, betonen, dass die hebräischen Vorväter, auf welche hier Bezug genommen wird, Jakob, Isaak, Jakob, Josef, auf die Juden auch so stolz sind und welche sie immer wieder hochhalten zur Verteidigung ihrer Religion, dass diese Vorväter genauso durch Glauben gerechtfertigt wurden. Glaube an Gott, Glaube an seine Versprechen. Worin genau bestand denn dieser Glaube? Wenn wir uns jetzt mal die Charaktere dieser Textstellen anschauen, was stellen wir da fest? Wir sehen, zumindest, wie wir ja schon heute, vorgestern und auch heute in der Kleingruppe, in der Predigt und in der Kleingruppe gehört haben, auch der Vers, den wir auswendig lernen sollen für morgen, den wir über den Tag heute auswendig lernen sollen, Hebräer 11, 13, uns da einige Hinweise geben könnte. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Also diese alle haben die Erfüllung der Verheißungen nicht empfangen, nicht gesehen. Und die Rede ist hier von Abraham, Henoch und Abel. Ja. Aber es geht auch noch weiter, weil die Söhne von Abraham, haben die Erfüllungen gesehen? Nein. Und wir reden ja hier von Isaak, der Sohn von Abraham, von Jakob, der Sohn von Isaak, von Josef, der Sohn von Jakob. Und danach geht es weiter mit Ephraim, Manasse, die Söhne von... Und wir wollen uns mal angucken, haben die das empfangen? Worin bestand die Verheißung genau? Worauf haben sie denn gewartet? Ganz zu Anfangs möchte ich euch da mal dann zurückgehen mit euch in Genesis. Wer möchte, kann mitkommen. 1. Mose 13, 16. 1. Mose 13 bis... Entschuldigung, 1. Mose 15, Verse 13 bis 16. Hier sehen wir Gott, der zu Abraham spricht und ihm schon sein Versprechen gibt. Und wir wollen jetzt diese ganzen Versprechen an Abraham mal angucken. Und er sprach zu Abraham: Du sollst sicher wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen werden. Und danach werden sie hinausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Also hier gibt Gott eine Prophetie. Und wenn Gott von der Zukunft spricht, dann ist es so gut wie sicher. Das kann man ein Versprechen nennen. Das ist eine Verheißung schon mal. Hier sagt Gott Abraham den Auszug von den Israeliten aus Ägypten voraus. Ja? Weit bevor es geschieht. Drei, vier Generationen bevor es geschieht. Und er sagt, sie werden dort 400 Jahre sein und danach werde ich... Also er spricht von Dingen 400 Jahre in der Zukunft. Ist das nicht genial? Dann geht's weiter. Und zwar weiter vorher hat er schon was gesagt, in Versen 5 bis 7. Blicke doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Nächster Vers in Vers 18. Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land vom Strom Ägypten bis an den großen Strom, den Strom Euphrat. Also was sehen wir hier? Zuerst verspricht er ihm eine Nation. Sie wird groß sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Danach geht es um das Land. Er verspricht ein Land, in dem diese Nation leben wird. Ein Land, und er sagt von Ägypten bis zum Euphrat, also riesig. Und danach in Kapitel 17, Vers 8, und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum, und ich werde ihr Gott sein. Also hier sehen wir wieder den Besitz des Landes und wir sehen auch, dass durch diese Nachkommen die ganze Nation gesegnet werden sollen. Er spricht weiterhin zu Abraham in Kapitel 12, noch weiter vorher. Und ich will dich segnen, die dich segnen, Kapitel 3, und Vers 3. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er verspricht dir, dass alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen durch die Samen Abrahams. Das ist die große Verheißung, um die es hier geht. Der Bund mit Abraham. Die Kernpunkte des abrahamitischen Bundes. Besitz des Landes, der Same wird eine große Nation, durch den Samen wird die ganze Welt gesegnet werden. Das ist der abrahamitische Bund. Der Same ist übrigens Jesus Christus. Und der neue Bund ist kein komplett separater Bund. Die Bünde von Gott sind wie wie heißen die? Babuschka-Puppen. Matruschka. Matroschka. Babuschka heißt Oma, oder? Matroschka-Puppen. Und eine ist in der anderen drin. Und wenn man aufmacht, ist immer noch eine. Und die Bünde sind so ineinander geschachtelt. Und Gott offenbart immer mehr von der Zukunft, von der Verheißung, was er bringen wird. Und der Same, von dem geredet wird, Paulus verrät uns später in Galater, dass dieser Same Jesus Christus ist. Und Jesus spricht hier von einem neuen Bund. Aber es ist eigentlich ein alter Bund, der schon bei Abraham angekündigt wurde. Und wir leben gerade die Endäste, die Endauswirkungen dieses alten Versprechens hier, diese Zeit. Die glauben in Jesus Christus, sind Nachkommen Abrahams, heißt es in Galater. Wir sind die wahren Nachkommen Abrahams. Wir sind die Erfüllung dieses Versprechens. Wir sind die Sterne am Himmel und der Sand am Meer, von dem Abraham gesagt bekommen hatte. Hat er das gesehen? Hat er diese Erfüllung gesehen? Nein, bei weitem nicht. Er sah nichts davon. Er besaß zu seinen Lebzeiten nicht mal das Land Kanaan. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Einzige, was er hatte, war das kleine Grundstück in Hebron. Da war nichts drauf. Da war nur ein Fels mit einer Höhle drin. Und er sagte, ich will diese Höhle haben. Er hat darauf bestanden, er hat es gekauft und ist da begraben worden. Wie kläglich. Um ihn herum haben Völker gelebt, andere Nationen. Stellt euch mal vor, wie ist das? Er stirbt und was ist mit dem Versprechen? Sein Sohn Isaak, was hat er gesehen? Nichts davon. Aber, was lesen wir? Isaak segnete seine Kinder in Bezug auf zukünftige Dinge. Sein Sohn Jakob, was sah er davon? Auch nichts. Jakob ist in Ägypten gestorben. Aber Jakob, sterbend, segnete jeden der Söhne Josefs und betete an über dem Stab. Sie waren so zuversichtlich, dass sie sagten, Kinder, ihr werdet es noch sehen. Sie sahen es schon, aber sie waren noch nicht da. Versteht ihr? Sie waren sich so sicher, dass das da ist. Sie haben es gesehen und sie werden hinkommen. Und sie sterben jetzt schon, leider. Das Leben ist nicht ewig nach dem Fall. Aber sie sagen ihren Kindern, ihr werdet es sehen. Aber obwohl das Kind danach es auch nicht gesehen hat, sagt das Kind dann zu seinen Kindern, ihr werdet es sehen. Was ist das da in denen? Was ist das? Stellt euch mal vor, das ist so wie ein Generationenschiff. Wisst ihr, was ein Generationenschiff ist? Das ist der Begriff kommt vor allem aus dem Science-Fiction, wie man sich so vorstellt, wenn man irgendwann mit Raumschiffen durch den Weltraum fliegen wird und dann schickt man Leute zu einem nächsten Stern. Das Problem ist, das sind zum nächsten Stern zumindest schon mal 4 Lichtjahre und die Reise dahin dauert dann, oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber bestimmt, ich glaube, um die 150 Jahre oder sowas, wenn man mit den Antrieben fliegen würde, die wir heute haben. Das heißt, die Astronauten, die wir hier losschicken von der Erde, die sind dann nicht mehr am Leben. Ja? Das heißt, man müsste ein Generationenschiff schicken. Das ist ein Schiff, auf dem Leute Kinder kriegen, dort die Kinder großziehen. Die Kinder sind auf einem Schiff geboren und haben nie die Erde gesehen. Und die Eltern sterben und die Kinder fliegen weiter mit derselben Mission. Das Ziel ist dieser Planet, die Bevölkerung dieses Planeten. Terraforming dieses Planeten. Ja. Und je nachdem, wie lange die Reise dauert, sind x Generationen auf diesem Schiff. Und wer weiß, was auf dem Schiff in der Zeit passiert. Halten die Kinder die Mission weiter im Sinn? Haben sie was anderes vor? Keine Ahnung. Aber der Punkt ist, die sind alle auf diesem Schiff. Oder stellt euch dieses Schiff auf dem Meer vor. Ja? Oder nehmt den Planeten. Und dann sterben die Kinder. Nee, die Väter sterben. Aber bevor sie sterben, sie waren auf dem Mast des Schiffes. Sie waren ganz oben auf dem Mast durch Glauben. Stellt euch den oben auf dem Mast als den Glauben vor. Sie waren auf dem Mast ganz oben und haben die Küste gesehen, wo sie ankommen sollen. Sie wissen, die ist da. Die Kinder waren noch nicht auf dem Mast. Die kommen da erst hin, stellt euch so vor, am Ende des Lebens dürfen sie einmal auf den Mast drauf oder so. Aber obwohl, der Glaube kann schon direkt auf den Mast drauf. Versteht ihr? Der Glaube sieht es, als wäre es jetzt schon da. Und sie sterben, aber sie sagen zu ihren Kindern, sie sichern es ihnen zu. Ihr werdet es sehen, weil sie sind jetzt hier. Das Schiff fährt und wird muss da irgendwann ankommen, weil das Ziel, da habe ich gesehen, es ist da und es wird kommen. Und wenn die Kinder sterben, sagen sie zu ihren Kindern, ihr werdet es sehen, wir sind bald da. Und die anderen Kinder werden sagen, wir sind jetzt noch näher als, wo unsere Großeltern das gesagt haben, wir sind bald da. Also es ist keine Verzögerung, es ist nur ein, es ist jetzt kürzer als noch vor 150 Jahren. Versteht ihr? Und warum ist das so? Warum war es so sicher? Weil sie wussten, dass Gott ein Gott ist, der seinen Bund hält. Wenn Gott ein Versprechen gegeben hat, wird er es halten. Er ist nicht unzuverlässig. Also ihr seht hier, es war schon immer durch den Glauben an die Verheißungen, wie man Gott gefällt und wie man in sein Reich kommt. Niemals durch Werke. Niemals. Bei den Glaubensvätern war es schon so. Sie glaubten an die Verheißungen und das hat sie gerechtfertigt, weil sie damit Gott Ehre gegeben haben, weil sie gesagt haben, er ist vertrauenswürdig. Wenn er was sagt, da kann man drauf bauen. Da kannst du drauf wetten. Da kannst du drauf setzen. Sei dir sicher. Gott ist ein toller Freund. Und genauso wird uns heute gesagt, glaubt einfach an Gott. Glaubt an seine Rettung, die bereitsteht in Jesus Christus. Glaubt einfach daran. Und das wird euch rechtfertigen. Denn es heißt, eine Verheißung von Gott in Titus ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Ist das nicht genial? Die Hoffnung des ewigen Lebens, dass die Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Und was ist diese Verheißung des ewigen Lebens? Jesus Christus, durch den wir Versöhnung mit Gott empfangen. Der die Sünden nicht kannte, aber der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit freikaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Schauen wir uns Isaak mal an. Isaak und sein Glaube. Wir gehen jetzt ein bisschen zurück und gucken uns schnell diese Glaubenshelden im Alten Testament an. Vor allem für die, die noch nicht so vertraut sind mit den alttestamentlichen Geschichten. Ich habe natürlich keine Zeit, um durch die Geschichten detailliert durchzugehen. Lest euch gerne dann selber nochmal durch. Aber ich will die wichtigsten Punkte nennen. Gucken wir uns Isaak an. Er war der Sohn vom großen Abraham, der Vorvater des Judentums. Und es heißt, er segnete seine Kinder bezüglich der Verheißung, die sein Vater schon bekommen hatte. Er hatte Erkenntnis darüber, er hat sie gehört, er hat auch geglaubt daran, aber er sah es nie. Isaaks Leben war eines der längsten Leben der Patriarchen. Aber im Vergleich zu den anderen Patriarchen haben wir am wenigsten über ihn berichtet im Alten Testament. Isaaks Leben war eher ein ruhiges Leben. Ein gewöhnliches Leben. Er war eigentlich, kann man sagen, geistlich schwach. Er war so unscheinbar. Er ist so rumgedruckst in seinem Leben, von hier nach da. Und ja, man kann sagen, war nicht besonders überzeugt. Man würde jetzt nicht sagen, wow. Man würde aber auch nicht sagen, war total der Vollloser. Aber es war jetzt nicht sonderlich überragend. Man kann das an verschiedenen Dingen sehen. In 1. Mose 26 wird seine Geschichte beschrieben. Und da sind einige Fehler von ihm schon genannt. Also, zuerst mal erscheint Gott ihm und sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Und er sagt dann, halte dich in diesem Land auf, aber halte dich nur auf. Vers 3. Und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Und ich werde den Eid aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Hört ihr das? Und er sagte, halte dich auf in diesem Land. Die Wörter kann man so verstehen wie, sei nur ein Nomade, sei ein Fremder in dem Land, aber halte dich da mal auf. Dann in Vers 5 heißt es, so blieb Isaak in Gerar. Und blieb heißt, er siedelte sich dort an. Er machte sich's richtig bequem. Er blieb dort. Ja, baute sich ein Haus. Kann man sich so vorstellen, ja? Das ist schon mal der erste Fehler. Er blieb dort länger als, oder machte sich in seinem Herzen gemütlicher, als er es sollte. Außerdem log er bezüglich seiner Frau gegenüber dem König, den Bewohnern in diesem Land. Und damit macht er denselben Fehler wie sein Vater. Er denkt, seine Frau ist so schön. Und wenn ich in dieses Land komme, dann werden sie sicher sie begehren wollen und mich töten, um sie zu bekommen, weil ich ihr Mann bin. Also lüge ich lieber und sage, es ist meine Schwester. Was irgendwie komisch ist, weil wenn es nur seine Schwester ist, dann können sie ja umso mehr bekommen und nehmen. Nur er wird dann nicht getötet, weil er nicht ihr Mann ist. Also merkt ihr, es ist eigentlich ein ziemlich egoistische Motive, die er da hat. Es geht ihm eigentlich nur um sich, nicht um die Frau. Also, damit hat er auch wieder denselben Fehler wie Abraham. Die Fehler ziehen sich auch oft durch von den Vätern zu den Söhnen. Dann lesen wir weiter im Kapitel. Isaak bleibt weiter in dem Land. Er gräbt viele Brunnen. Auch sind dort Brunnen, die sein Vater Abraham schon gegraben hat, aber er gräbt auch noch welche. Dann kommen Philister und schütten die Brunnen zu. Diese Philister wurden eigentlich von Gott geschickt, um die Brunnen zu verstopfen und um Isaak weiter zu treiben. Weil Isaak einfach zu lange in dem Land geblieben ist. Ja? Man kann sagen, die Philister waren sowas wie Gottes Werkzeug, um Isaak zu zeigen, jetzt mach mal, zieh mal weiter. Ja? Und Isaak zieht weiter. Er kommt letztendlich durch das Land hindurch, gräbt noch weitere Brunnen, überall da, wo er dann wieder hinkommt, werden zugeschüttet, er zieht weiter, gräbt weitere Brunnen. Also er ist ganz schön störrisch, kann man sagen. Ja, er versteht nicht so richtig, was Gott ihm sagen möchte, wo er ihn hintreiben möchte. Schließlich kommt er aber doch gezwungenermaßen in das Land Beersheba. Also, habe ich schon gesagt, Kapitel 26 sind wir, ne? Falls ihr das verfolgt. Aber in Land Beersheba ist er endlich über die Grenze des verheißenen Landes gekommen. Und da erscheint ihm Gott und sagt dann, hier kannst du dich ansiedeln. Und er schlug dort ein Zelt auf und was macht er? Er gräbt wieder einen Brunnen. Also er war ein ganz schöner Brunnengräber, kann man sagen. Und dort lebt er dann mit seinen Söhnen, mit Jakob und Esau. Und Gott hatte versprochen, dass Jakob der erwählte Sohn sein würde, der über den Jüngeren herrscht. Entschuldigung. Dass Jakob der erwählte Sohn sein würde, der über den Älteren herrscht. Obwohl Jakob als zweites geboren wurde. Sie waren Zwillinge im Bauch, Esau und Jakob, ihr kennt die Geschichte. Jakob war der Behaarte, der Rothaarige. Jakob war der Glatte. So heißt es in der Schrift. Und Jakob hält so die Verse fest von Esau, als sie aus dem Bauch kommen. Und das zeigte schon so symbolisch, was Gott vorhatte. Dass Jakob ihm das Erstgeburtsrecht abmucksen wird und er wird gesegnet sein, obwohl er der Zweite ist. Das Erstgeburtsrecht war immer auf dem Erstgeborenen der größte Segen, das Vielfache. Nun lesen wir aber, dass Esau Isaaks Liebling war. Entgegen der Verheißungen Gottes und auch entgegen guten Elternrates. Denn man sollte seine Kinder nicht unbedingt wissen lassen, dass eins von ihnen viel lieber gemocht wird als das andere. Man sollte ihnen eigentlich das Gefühl geben, dass sie alle gleich viel wert, gleich geliebt sind. Aber es heißt in 25, 28, und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Ja, das war der Grund, warum er Esau lieber hatte. Er war ein Jäger, er brachte Fleisch, gutes Fleisch ins Haus. Er ging jagen und brachte Fleisch und das Fleisch schmeckte ihm. Also hatte er Esau lieb. Super. Da kann man schon sehen, dass Isaak so ein bisschen so ein Simple Mind war, ne? So ein bisschen, wie heißt das? Keine Ahnung. Sehr, sehr einfach gestrickt, der Mann. Also wiederum, nicht sehr überzeugend, dieser Typ, dieser Charakter. Aber er war Abrahams Sohn. Er hatte Glauben. Trotz seiner Fehler. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Da sehen wir. Jakob war also das Muttersöhnchen. Ja, er war bei der Mutter, er war im Haus, er half im Haus, er war am Herd, er kochte auch gut. Jetzt wollte Isaak dann aber mit der Zeit Esau den Segen beschaffen, weil er hatte ihn lieb. Er hatte Esau lieb. Also sagte er ihm, Esau, ich liege im Sterben, komm doch her, tritt doch herzu, dass ich dich betaste. Tritt doch zu, dass ich dich segne. Entschuldigung, ich bin der Reihe verrutscht. Er sagt, ich liege im Sterben. Komm doch, mach mir ein bisschen Wildbret. 27,7 sind wir. Vers 7. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, vor meinem Tod. Das Lustige ist, wenn man weiterliest, Isaak ist da noch gar nicht gestorben. Der hat danach noch eine ziemlich lange Zeit gelebt. Also, seltsam, dass er ihn jetzt hier so den Plan vorbereitet. Ich sterbe, hol mir doch noch Fleisch, dass ich noch mal gut essen kann, bevor ich sterbe. Und dann gebe ich dir den Segen des Erstgeburtsrechts. Kommt euch das nicht so ein bisschen komisch vor? Das ist so ein komischer Plan, den Isaak da ausbrütet. Und eigentlich weiß er eigentlich doch, dass der Herr ihm gesagt hat, Jakob ist der auserwählte Sohn von dir, der es erben soll. Also ihr seht hier, Isaak handelt irgendwie gegen den Willen Gottes, ob bewusst oder nicht, aber er ist so ein bisschen auf Kriegsfuß. Jakob erfährt jetzt durch seine Mutter, die zufällig an der Tür lauscht, also sie hatte ihr Ohren überall, sie hört davon, was los ist, und sie geht zu Jakob und sagt, dein Vater will Esau segnen. Das können wir nicht machen. Ich meine, Rebekka hatte da vielleicht auch eine Ahnung, ein bisschen mehr, dass Gott das über Jakob gesagt hat. Aber Rebekka wollte dann hier das durch unlautere Pläne vollbringen. Wollte das ein bisschen durchdrücken, wollte dem ein bisschen auch nachhelfen. Jakob hatte aber auch schon vorher durch einen Trick Esau das Erstgeburtsrecht abgenommen. Esau hat es abgegeben. Vielleicht erinnert ihr euch? Esau kam vom Wald, hatte Hunger und Jakob hat eine wunderbar leckere Suppe gekocht mit rotem Fleisch drin. Und er sagt so, gib mir was von dem Roten da. Gib mir was von dem Roten. Und da sieht man schon, dass er ein etwas grober Mann war. Ihm war ganz egal, was das für ein Fleisch ist. Oh, das ist rot, Fleisch, gib her, gut. Ich brauche was zu essen. Also er war ein bisschen grob. Er hat sich nicht geschert um Details. Er hat sich auch nicht wirklich geschert um das Erstgeburtsrecht. Weil Jakob hat die Chance ergriffen und hat gesagt, okay, ich gebe dir was davon, gib du mir dann das Erstgeburtsrecht. Und er sagt, ich sterbe eh, was soll ich damit? Natürlich, gib mir die Suppe. Also man sieht, er war so ein grob schlechtiger Mann, ihm war auch nichts um die himmlischen Dinge so viel gelegen. Ja? Und deswegen hat er das einfach abgegeben. Und jetzt verkleidet sich Jakob in diesem Plan von Rebekka als Esau. Sie sagt, geh doch, ich hol dir Fell von den Ziegen, weil Jakob sagt, er wird mich doch erkennen, er wird doch sehen, dass ich nicht so behaart bin wie er und ich rieche nicht wie Esau, meine Stimme ist auch ganz anders. Und dann sagt sie, komm, wir legen dir Haar, Fell auf die Arme, wir binden das fest, wir machen das an die Arme, an den Körper und ich gebe dir von Esaus Kleidung, damit du riechst wie er und dann gehst du hin und gibst dich als Esau aus. Also der muss echt lustig ausgesehen haben, als ob er zu einer Halloween-Feier geht oder sowas. Kommt er da rein und Isaak hat wohl schlecht gesehen und so und sagt, bist du da, mein Sohn? Und er sagt, ja, hier bin ich. Und dann sagt, du hörst dich irgendwie an wie Esau, aber du hörst dich an wie Jakob, aber du fühlst dich an wie Esau. Okay, komisch. Jedenfalls gelingt der Plan von Jakob und Rebekka und sein Vater ist zufrieden mit dem Essen und er segnet schließlich Esau, denkt er. Er segnet Jakob. Vers 33. Oh, Entschuldigung, ja. Dann kommt Esau später und bringt das Wild, was er eigentlich jagen sollte, in den Plan mit Isaak, mit seinem Vater. Aber Jakob ist da schon lange weg und er hat den Segen erhalten. Und Esau ist ganz aufgebracht, sagt, was, da war doch keiner, ich bin doch das, ich bin jetzt hier. Und Isaak erschrak, Vers 33, mit großem Schrecken über die Maßen und sprach, wer war denn der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und ich habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet sein. Toll, oder? Das ist der Schlüsselpunkt von Isaaks Glaubensmoment. Wisst ihr das? Hier offenbart sich Isaaks Tat des Glaubens. Gott hatte ihn, ohne dass er es eigentlich wollte, das Richtige tun lassen. Also auch hier hat er Isaak wieder so ein bisschen gedrückt und durch die Hintertür hat er ihn dann bekommen. Das zeigt doch wieder, dass Gottes Absichten passieren, wenn er sie durchsetzen will. Auch wenn die Menschen andere Pläne haben. Gott wird seine Absichten durchsetzen. Und ihm ist sehr bewusst, dass dieser Segen, dieser Akt des Glaubens in die Verheißung Gottes eine Macht hat. Da steht was dahinter. dieser Glauben sagt was aus. Und das hat über seinen Glauben, und es wird auch auf die Kinder übergeben werden. Und es sagt, und er wird auch gesegnet sein. Ich habe jetzt hier einen Glaubensschritt getan und es kann nicht rückgängig gemacht werden. Das war Isaaks großer Moment. Und mag es jetzt kurz vor seinem Tod oder noch ein bisschen danach gewesen sein, aber er war jedenfalls schon alt. Und da, obwohl sein Leben sehr unscheinbar war und der Glaube kam nie richtig durch, am Ende hat er tatsächlich, ohne es zu wollen, auch einen großen Glaubensschritt getan. Es war zwar die falsche Person, aber die richtige Person in Gottes Augen und der richtige Segen. Gucken wir uns dann Jakob noch ein bisschen weiter an. Jakob wird, vor allem sein Tod, wird dann später in Kapitel 48 behandelt. Und Jakob ging mal im Glauben und mal im Schauen. Er war mal heilig, er war mal sündig. Er wollte mal, dass der Herr sein Gott ist, und er suchte ihn auch. Und obwohl sein Glaube nicht immer sichtbar war, ging er doch eigentlich mit dem Herrn. Und hatte schließlich auch diese Auseinandersetzung mit Gott, wo Gott ihn verletzte und seine Hüfte hinten machte. Und ab dann bekam er den Namen Israel. Ja. Und wir wollen uns schnell die letzten Momente seines Lebens angucken in Kapitel 48. Und ihr müsst wissen, Jakob war ja zu dieser Zeit in Ägypten, weil Josef lange vorher nach Ägypten verkauft wurde, durch seine Brüder, an Händler. Jakob war dort, wurde zum Handlanger des Pharaos, zur zweiten Person Ägyptens sozusagen. Und seine Brüder kamen, wollten Getreide holen, wussten nicht, dass er es war. Er hat sich schließlich ihnen offenbart. Und der Pharao hat alle eingeladen, seine ganze Familie nach Ägypten zu kommen. Und sein Vater auch, alle. Und es war ein wunderbares Wiedersehen. Und Jakob hat seinen verloren geglaubten Sohn wiedergesehen, Josef. Und obwohl er glaubt, ihn verloren zu haben, obwohl er gestorben ist. Und jetzt kommt am Ende seines Lebens. Es geschah, da sagte man: Josef, siehe, dein Vater ist krank. Und dann nimmt Josef seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim. Die wurden ihm damals in Ägypten geboren. Manasse und Ephraim wurden in Ägypten geboren, als alle anderen Söhne von Jakob auch schon da waren. Das sind die 12 Stämme Israels gewesen, ja. Und in diesen letzten Momenten kommt Josef und nimmt seine beiden Söhne und kommt zu Jakob. Und er möchte, dass die Söhne gesegnet werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich hat Israel ja 13 Stämme, weil in Josef sind die zwei Kinder von Josef adoptiert in die Stämme Israels, Ephraim und Manasse. Die eigentlich Kinder Josefs waren, werden trotzdem als Teil der 12 Stämme gezählt. Und dann bekommt Josef, bringt diese zwei vor Jakob. Manasse ist der Erstgeborene von den beiden. Ephraim ist der Junge, der kleine Jüngere. Okay? In der rechten Hand lag normalerweise der Segen für den Erstgeborenen, der große Segen. Ja? Hier. Und Jakob ist auf dem Bett, er stützt sich auf den Stab, heißt es, und betete an. Das steht übrigens auch in Kapitel 47, Vers 31. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber jetzt erstmal der Segen auf die Kinder. Dann kommt Josef und stellt Manasse hier auf, dieser Seite, und Ephraim hier. Er ist ja der Jüngere. So. Dann macht Jakob aber plötzlich Folgendes. Die stehen vor ihm und Jakob macht so. Und er legt seine rechte Hand auf Ephraims Schulter und seine linke auf Manasse. Und Josef sieht das und will so die Hand nehmen und wieder auf Manasse legen und sagt: Nee, nicht so, mein Vater. Ja, in Kapitel 48, Vers 18. Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Warum macht er das jetzt so? Also, er glaubt in diesem Moment auch an die Verheißung Gottes. Weil bezüglich ihm war es genauso gewesen. Ja, der Erstgeborene war nicht der Empfänger des großen Segens, sondern der Zweite. Der Jüngere soll dem Größeren dienen. Und genauso hat er es jetzt auch bei den Söhnen Josefs gemacht, die zu ihm für einen Segen kamen. Und es war tatsächlich so. Ephraim wurde zu einer großen Nation in Israel, zu einem mächtigen Stamm. Sogar, dass so für eine Zeit Israel in anderen Stellen auch als Ephraim identifiziert wird. Also, dass Ephraim für eine gewisse Zeit für ganz Israel stand, sozusagen, als Bezeichnung. Ja? Aber dieser Moment wird hier auch von Jakob als Glaubensmoment bezeichnet, wo er die Söhne segnet auf diese Weise. Und er glaubt hier, er macht darauf aufmerksam, dass er Gottes Verheißung glaubte. Er hatte Vertrauen, dass Gott sein Versprechen wirklich erfüllen würde. Und für Jakob ist das ein toller Abschluss seines Lebens. Ja? Ein Leben, das eigentlich früher von Dieberei und Betrügerei geprägt war, war eigentlich so eine hinterlistige Schlange so ein bisschen. Aber doch am Schluss glaubte er den Versprechungen Gottes aufs Ganze. Sogar, dass er seine Söhne so segnete. Und er dachte an die Verheißung Gottes, was mit ihm passieren wird. Und letztendlich sagt er dann auch sogar zu Josef, kurz bevor er stirbt, nimm meine Gebeine, meine Leiche, meine Gebeine, meine Knochen, wenn ich sterbe, und packe sie ein und bring sie in das Land. Vers 29 in Kapitel 47. So lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Güte und Treue an mir. Begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich bei meinen Vätern liegen werde, so führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Grab. Und Josef sprach, ich werde tun nach deinem Wort. Und das tut Josef auch letztendlich. Er zieht mit einem extra Zug nochmal ins Land Kanaan und begräbt Jakob dort im Grab seines Vaters. Schön. Und er geht wieder zurück nach Ägypten, weil dort auch noch die ganzen Stämme sind und dort werden sie auch noch eine Zeit verbringen. Dann kam der Pharao-Wechsel und dann wurden sie versklavt. Josef, das wollen wir auch noch kurz behandeln, Josef war letztendlich aber auch jemand, der die Erfüllung nicht gesehen hat. Josef starb, bevor die Israeliten aus Ägypten auszogen. Also auch Josef hat wieder nicht die Verheißung gesehen. Wir lesen davon in Kapitel 50, am Ende von Genesis, Verse 24 bis 25. Da heißt es, wo jetzt Josef zu seinen Brüdern sprach, als er im Sterben liegt, ich sterbe und Gott wird sich euch gewiss zuwenden. Jetzt achtet mal auf den Glauben. Achtet mal auf den Glauben von Josef in dieser Passage. Und dann wird euch klar, warum Hebräer 11 ihn hier auch wieder auflistet und davon spricht, von diesem Moment in Hebräer 11 spricht. Ich sterbe. Und Gott wird sich euch gewiss zuwenden. Stellt euch vor, das ist bevor der Auszug kommt, bevor Gott die Plagen auf Ägypten schickt, bevor sie aus Ägypten durch das Tote Meer geführt werden ins gelobte Land. Ja, Josef sagt, Gott wird sich euch gewiss zuwenden und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören, er ließ sie schwören und sprach, Gott wird sich euch gewiss zuwenden. Nochmal. So führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Also man kann sagen, man kann eigentlich festhalten, Josefs Knochen waren in dem großen Exodus dabei. Sie haben irgendwo, dort war eine Lade, die Leute getragen haben, wo Josefs Knochen drin waren. Sie haben sie nicht in Ägypten gelassen. Auf seine Bitten hin haben sie ihn mitgenommen ins gelobte Land. Und als sie dort ankamen, haben sie ihn dort begraben. Weil sie so sicher waren, dass sie dort ankommen würden. Ist das nicht faszinierend? Die Ägypter verfolgen sie. Sie haben ein rotes Meer vor sich, das geteilt werden muss. Sie sind durch die Wüste 40 Jahre gewandert, was sie auch nicht hätten ahnen können. Also hatten sie 40 Jahre diese Knochen dabei. Denk mal. Und letztendlich hat es doch funktioniert. Wow. Überraschung? Zufall? Nein, Gott hat es schon 500 Jahre vorher gesagt. Ja? Was ein Glaube. Und seht ihr hier die Wahrwerdung von dem, was am Anfang von Hebräer 11 stand. Der Glaube ist eine Manifestation dessen, was man nicht sieht. eine Verwirklichung dessen, was man nicht sieht, eine feste Überzeugung der Dinge, der zukünftigen Dinge. Ja, was ein Glaube. Was zählt es also jetzt, dass alle drei hier, alle drei im Angesicht des Todes das versprochene Ziel Gottes vor Augen hatten und Gott glaubten und damit so segneten und so handelten, als ob das Versprochene sicher eintreten würde. Als ob es sicher eintreten würde. Es war kein Zweifel daran. Es war keine Hoffnung. Ach, vielleicht könnte auch sein, dass nicht. Nein, der Glaube, die Hoffnung des Glaubens ist eine Voraussicht in die Zukunft. Es ist, als ob sie die Zukunft sehen könnten. Und nicht, weil sie Hellseher wären oder irgend sowas, sondern weil sie von Gott gehört haben. Weil sie von Gott gehört haben. Und das Wort Gottes ist genauso. Es ist sein Wort und es spricht von der Zukunft und es ist sicher. Leute, merkt euch das. Der Glaube am Ende ihres Lebens war also der vollendete Glaube von ihnen. Der große Test, wo sich der Glaube bewährt hat. Ist er echt? Hält er bis zum Ende durch? Glaubt er den Verheißungen wirklich? Mensch, mögen wir das doch auch von uns sagen können, am Ende unseres Lebens, wenn wir sterben. Nachdem wir 80 Jahre gelebt haben. 90 Jahre vielleicht. 95 Jahre, so wie die Frau in meiner Notaufnahme. Und dann immer noch den Glauben haben, der sagt, ich sehe das ewige Land, die Stadt, die Grundfesten hat, die von Gott, dem Schöpfer, gebaut wurden. Gehen wir weiter. Glaube im Angesicht des Todes wartet auf Gott. Obwohl keiner die Erfüllung gesehen hat, sagten sie nicht, was soll das? Was soll das? Hat Gott uns nicht versprochen? Hat er uns verlassen? Weil das wäre doch eigentlich eine naheliegende Reaktion, oder? Für die meisten Menschen. Jedenfalls für weltliche Menschen. Da kommt jemand, da kommt ein Gott und der sagt, ich werde dich ins Land führen. Ich werde dich dahin führen. Und die sagen, okay, ach wirklich? Na dann zeig erstmal. Zeig erstmal, was du drauf hast. Aber dann stirbt er. Abraham stirbt in diesem kläglichen Grab in Hebron. Isaak stirbt. Jakob stirbt. Josef stirbt. Und es ist immer noch nicht passiert. Leute, stell euch vor, wie krass das ist. Das sind allein schon 4 Generationen. Und es ist immer noch nicht passiert. Wie wird euer Herz reagieren? Hinterfragt euch mal selbst, euer sündiges Herz. Okay, habe ich da wirklich aufs Richtige gesetzt? Ist dieser Gott wirklich echt oder ist er fake? Sind seine Versprechen was wert? Der hat doch gelogen. Ist er wirklich so glaubwürdig, wie er sagt? Ich sehe keine Ergebnisse. Ich sehe keine Resultate. Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich jetzt dem gefolgt bin? Ich habe kein Reichtum bekommen. Obwohl, die waren schon ziemlich reich, klar, Abraham und so. Aber ich habe keine Stadt hier. Ich hab gedacht, ich habe eine Stadt und ein riesiges Volk. Ich werde König einer riesigen Nation sein. Aber hier ist nichts. Gar nichts. Hier weht der Wind über das Gras, die Vögel zwitschern und ich habe hier diese Höhle. Nein, so würden Ungläubige reden, Leute. So würden Ungläubige reden. Und bitte stellt euch vor, wie ihr gegenüber dem Wort Gottes lebt und denkt. Weil sagt so nicht Petrus auch in seinem Brief, wo er von den Ungläubigen spricht und der Rückkehr von Jesus Christus in Bezug auf Jesus Rückkehr? Sie sagen, wo bleibt die Verheißung seiner Ankunft? Hä? Wo bleibt sie? Und das war damals noch im ersten Jahrhundert. Ja? Wo die schon ungeduldig geworden sind. Und haben gesagt, ich dachte, dieser Jesus kommt zurück und jetzt seid ihr immer noch hier, ihr seid alt, ihr werdet bald sterben. Die werden euch wahrscheinlich vorher sogar umbringen, bevor ihr eines natürlichen Todes sterbt. Und dieser Jesus ist immer noch nicht gekommen. Ha, der hat euch wohl verlassen. Ha? Kommt jetzt doch nicht zurück. Vielleicht ist er gar nicht der, für den ihr ihn gehalten habt. Also seht ihr, wie Unglaube handelt? Wie Ungläubige handeln, sie vertrauen nicht. Da ist kein Vertrauen. Da ist Spott und Hohn. Sie sind ungeduldig. Sie zweifeln Gottes Glaubwürdigkeit an. Sie ziehen sich zurück von Gott. Sie gehen dann doch wieder ihren eigenen Weg. Sie machen wieder ihr eigenes Ding. Ach, war's doch nicht wert. Ja, das ist Unglaube im Vergleich zum Glauben. Und ein großes angebliches Argument gegen den christlichen Glauben ist diese Tatsache, dass Paulus und die Schreiber des Neuen Testaments von der baldigen Rückkehr von Jesus Christus so erwartungsvoll sprechen, dass die so nah scheint, als ob es noch in ihrem Leben passieren würde. Kommt euch was bekannt vor? Hört sich das ähnlich an zu irgendwas, was wir gerade besprochen haben? Und dann, jetzt, wo sind wir? 2020 nach Christus. Und diese Apostel, die haben gedacht, Jesus kommt in ihrem Leben wieder. Wie lustig. 2000 Jahre und wir sind hier und Jesus ist immer noch nicht da. Nichts. Also muss das alles doch Unsinn sein. Also wirklich, diese Religion. Spinner. Ja, ne? Ist, so denkt der Mensch. So wird der Mensch denken. Aber nein, auch die Apostel, sie vertrauten auf Jesu Worte, dass es sicher so geschehen würde, wie er sagte, dass er wiederkommen würde. So sicher, als würde es noch während ihres Lebens geschehen. So sicher, als würde es morgen geschehen. Aber als sie dann starben, gaben sie diese baldige Erwartung auch an ihre Mitgeschwister weiter. Das könnt ihr euch sicher sein. Kurz vor ihrem Tod war da nicht Zweifel und so, ach, und ich dachte, er kommt in meinem Leben. Nein! Nicht, so hat Paulus nicht reagiert, so hat Petrus nicht reagiert. Ich meine, okay, die sind ja alle ermordet worden. Johannes ist der Einzige, der im Alter gestorben ist. Also der hätte so aussehen können. Und der noch mehr, weil Jesus ja gesagt hat, er wird bleiben, bis ich komme. Wisst ihr noch? Aber auch er hat Jesus nicht zurückkommen sehen. Lustig, ja? Aber es heißt, Petrus schreibt in seinem Brief, dies eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, was die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Verzögerung halten, ein Hinauszögern halten, aber es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also auch darauf war er sich sicher, dass das passieren wird. Auch wenn er es nicht in seiner Lebenszeit sehen wird. Ja, erkennst du dich in diesem Ungläubigen so ein bisschen wieder? Vergisst du vielleicht zu oft, dass Jesus sicher bald wiederkommen wird? Und denkst, es würde doch nie passieren? Oder dein grauer Alltag geht einfach so weiter, Tag zu Tag, und irgendwann wirst du sterben und dann hast du nichts erreicht im Leben? Oder hast du mal ein Gebet gesprochen und siehst immer noch nicht die Erfüllung davon und hast schon lange aufgegeben, das zu beten? Verhält sich so der Glaube? Was denkst du? Nein, der Glaube wartet auf Gott. Und Glaube im Angesicht des Todes wartet auch auf Gott. Glaube im Angesicht des Todes fürchtet sich nicht. Und das ist die große Furcht vor dem Tod. Das besprechen wir jetzt als Letztes. Es gibt eigentlich zwei Gründe, den Tod zu fürchten nur. Der erste Grund ist, man hat Angst davor, was mit einem selbst passieren wird. Woody Allen, der berühmte Filmregisseur, hat angeblich und berühmterweise gesagt, ich habe keine Angst zu sterben. Ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und viele denken auch ähnlich, die haben, obwohl sie manchmal abstreiten und sagen, ja, nein, ich habe keine Angst. Der Tod, ach, das ist, gehört dazu zum Leben, und wenn es soweit ist, dann ist es halt so. Aber jeder hat eine Angst in sich. Jeder hat da eine Angst, was mit einem passieren wird. Unsicherheit, Ungewissheit. Aber als Christ ist sowas unsinnig, diese Reaktion gegenüber dem Tod. Weil was gibt es zu fürchten, Leute? Was gibt es zu fürchten? Ich spreche zu jedem von euch, der auch nur ein bisschen Furcht in seinem Herzen hat vor dem Tod. Sag mir, was gibt es zu fürchten? Schreibt nicht Paulus, O Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Stachel? Was gibt's da zu stechen? Wo tut was weh, was der Tod machen könnte? Die Sünde ist völlig entschärft. Ist kein Stachel mehr, da tut nichts weh, der Tod tut nicht weh. Wir sind vom Leben ins Tod in den Tod übergegangen. Ja, vom Tod in den Leben ins Leben übergegangen. Und Hebräer 2,14 spricht davon, dass die Macht des Todes genommen wurde. Und das spricht auch davon, woher diese Angst vor dem Tod kommt. Denn da heißt es, denn jetzt, da die Kinder, weil die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, genauso teilhaftig geworden an Fleisch und Blut, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Seht ihr das? Alle, die Angst haben vor dem Tod, und das sind alle Menschen. Das sind alle Menschen, das kann ich sagen, nach biblischer Autorität, weil die Bibel mir das sagt, haben Angst vor dem Tod, weil der Satan sie knechtet. Er hält sie als Sklaven und er hält ihnen diese Lüge vor, der Tod, ja, der Tod, der ist da, und sie fürchten sich, was dann passieren wird. Er hat zwar Adam und Eva im Paradies versprochen, ihr werdet nicht sterben, aber er hat da viel ausgelassen. da was Großes ausgelassen. Ja? Ihr werdet nicht gewisslich sterben. Und er versucht mit allen Mitteln, die Leute abzulenken vom Tod. Aber der Tod ist da. Und es ist in allen Köpfen drin, im Unterbewusstsein. Man kann nichts dagegen tun. Und das nutzt der Teufel auch, um Menschen zu knechten in Angst. Und Angst ist ein sehr wirksames Mittel, um Menschen zu kontrollieren, um Menschen zu manipulieren. Und mit dieser Todesangst bewirkt er auch, dass Menschen sich Reichtum anhäufen wollen, dass sie jetzt im Hier und Jetzt leben wollen. YOLO, you only live once. Leb jetzt alles, lass alles raus, denn du hast nur ein Leben und danach kommt nichts mehr. Und durch mit dieser Angst, und da treibt er sie noch mehr in die Sünde. Aber es heißt hier, der Tod hat seine Macht verloren. Er wurde außer Wirksamkeit gesetzt. Der Teufel hat über den Tod, der Teufel ist nicht länger Herr des Todes. Jesus hat ihn besiegt. Christus hat den Tod besiegt. So heißt es in Johannes 11, wenn er zu Martha sagt, oder ist es Maria? Zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du, dass da ein Platz ist für dich? Im Haus des Vaters. Glaubst du das? Jesus spricht zu dir. Ja, der Tod ist nicht das Ende, Leute. Für die, die in Jesus Christus sind. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Der Anfang einer Glückseligkeit. Er ist das Tor zu einer ewigen Glückseligkeit, die niemals aufhören wird. Alle, die ausharren bis ans Ende, werden gerettet werden. Und Gläubige werden ausharren. Im Vertrauen, im Frieden und in der Freude bis an ihr Lebensende und darüber hinaus. Ein siegreicher Triumphzug durch den Tod. Leute, das wird mit Venen fahren, werden wir durch den Tod gehen. Nicht mit Angst oder Furcht, sondern weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Das ist die Perspektive des Christen. Und der zweite Grund, warum man den Tod fürchten würde, ist, weil man sich um die anderen fürchtet, die zurückbleiben. Ach, wenn ich tot bin, was sollen dann die anderen machen? Und oder, ach, wie, die werden die traurig sein, dass ich nicht mehr da bin. Und wer kriegt dann meine ganzen Sachen? Andere haben dann meine Sachen und werden die wegschmeißen oder kaputt machen oder benutzen. Ja, das ist wieder nur Selbstzentriertheit, Materialismus, außerdem Arroganz. Leute, auch Mose ist gestorben. Und sie sagten, nachdem Mose gestorben war, Mose ist gestorben, so macht euch auf in Josua. Da war kein Trauer, oh, was sollen wir jetzt machen, wer leitet uns jetzt? Nein, das heißt, Mose ist tot, lasst uns gehen. Gott wird einen neuen Leiter bereiten. Gott kam auch vor Mose ganz gut klar. Ja, das haben die Israeliten damals hören müssen. Und Paulus ist gestorben. Ja, wirklich, könnt ihr euch das vorstellen? Paulus! Ja, auch er ist gestorben. Der das große Werkzeug war zu den Nationen. Er war ein großes Werkzeug, er wurde von Gott groß benutzt. Aber Gott kommt auch ohne Paulus ganz gut aus. Glaubt mir das. Und Gott kommt auch ohne dich ganz gut aus. Das ist auch wahr. Du bist nicht größer als Mose, größer als Paulus. Und wenn du stirbst, dann steht ein anderer bereit, der deine Stelle einnimmt, der deine Aufgaben ausführen wird. Dafür wird Gott sorgen, wenn du weg bist. Du bist nicht unersetzbar. Und ja, auch eine Mutter, die ihre Kinder verliert zum Beispiel und darum trauert, kann man auch sagen, könnte man zu ihr sagen, eigentlich ist Gott ein sehr guter Versorger und er kann um die Kinder weit besser sorgen, als du es kannst. Gott ist eine weit bessere Mutter als die eine irdische Mutter. Also es gibt wirklich keinen Grund, warum man Angst haben sollte. Um andere, wenn man weg ist, oder um Freunde, die im Glauben gestorben sind. denn sie sind jetzt bei Gott und Gott sorgt für sie. Sie könnten an keinem besseren Ort sein. Also das sind zwei Gründe, warum man sich eigentlich nicht fürchten sollte vor dem Tod. Es gibt aber einen triftigen Grund, den Tod zu fürchten. Denn was ist der Tod? Der Tod ist der Lohn der Sünde, wie es heißt in der Bibel. Der Tod ist das Resultat davon, dass wir gesündigt haben, dass wir in die Sünde gefallen sind, dass wir in einer verdorbenen, verfallenen, sündvollen Welt leben. Und der Tod ist nur die Bezahlung für unsere Sünden. Es ist das unvermeidliche Endresultat unseres Lebens. Und deswegen, weil der Tod auch so bedrohlich ist, wird er oft verharmlost. Es gibt so Wischiwaschi-Sprüche, die Leuten Mut machen sollen vor dem Tod. Ja, unchristliche Sprüche, einfach heidnische Motivationssprüche, die den Tod verharmlosen und so ein bisschen relativieren. Und naja, zum Beispiel, der Tod ist nicht das Gegenteil von Leben, sondern ein Teil davon. Wie beruhigend. Ja, also ich bezweifle, dass das den meisten Mut und Hoffnung macht, wenn sie vor dem Tod stehen, ja. Und Leute sollten wirklich Angst haben vor dem Sterben haben. Denn die nicht in Christus sind, die sollten den Tod fürchten, Leute. Denn wenn du nicht in Jesus Christus bist, dann ist der Tod tatsächlich für dich der Sensenmann. Der Sensenmann, der einen Schlussstrich ziehen wird und dich trennen wird von allem, was gut ist. Vom Leben, vom Guten, von Gott. Und zwar in der Hölle, wo Gottes Zorn ausgegossen wird auf dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die harte Realität von unserer Welt. Denn das ist der Lohn für unsere Rebellion, Leute. Das ist der Tod und deswegen hat der Tod auch eine Macht. Der Satan nutzt sie zwar aus für seine Zwecke, aber der Tod ist wirklich ernst und er ist furchtsam für die keine Rettung vor ihm haben. Denn er ist das Eingangstor in eine Welt von ewiger Qual, von ewiger Strafe. Und in jedem Moment ist man nur ein Atemzug davon entfernt, von dieser brennenden Hölle. Jeder von uns könnte jeden Moment sterben. Durch was auch immer. Es gibt so Freak-Tode, über die man lesen kann. Boah, schrecklich. Wirklich. Aber jeder von denen war zu Gottes Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, jetzt nehme ich dich aus dem Leben heraus. Jetzt ist vorbei, die Zeit ist rum. Und alle landen in der Hölle, die nicht in Jesus Christus sind, die sterben. Es ist leider, muss man sagen, die harte Realität, aber es ist auch nicht ganz leider. Denn die Bibel sagt, Vernichtung ist fest beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit. Das, was Gott macht, ist nicht unfair, es ist gerecht. Durch den Tod wird abgerechnet, die Rechnungen werden beglichen. Der Schaden, der durch die Sünde entstanden ist, wird ausgeglichen. Es wird Gerechtigkeit herrschen am Ende. Und es heißt, denn der Herr vollführt der Herr vollführt eine festbeschlossene Vernichtung inmitten der ganzen Erde. Und es heißt auch, denn der Zorn Gottes ist offenbart worden, vom Himmel her gegen alle Ungerechtigkeit der Menschen, gegen die Gottlosen. Aber glaubst du Gottes Versprechen, dass jetzt keine Verdammnis mehr ist in Jesus Christus? Glaubst du das? Für diejenigen, die in Christus Jesus sind, gibt es nun keine Verdammnis mehr. Dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht mehr gerichtet wird. Das ist eine Gnade. Schutz vor diesem heiligen Gericht. Schutz in heiliger Liebe, in heiliger Geborgenheit, aus Gnade. Nein, solche Menschen werden kein einsames und ängstliches Leben haben und auch kein einsames und ängstliches Sterben erleben. Sondern, und jetzt hört zu, selbst dann und vor allem dann werden sie in der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes gehen. Dem wahren Freund, der selbst im Tod bei dir bleibt und dich nicht allein lässt. Dann beginnt die Ewigkeit mit Jesus. Herr, gib uns Glauben, der im Tod am hellsten strahlen wird. Der dann am hellsten strahlen wird und am besten noch alle Umstehenden, die dabei sind, die das sehen werden, bekehren wird. Weil es so mächtig ist, zu sehen, wie jemand in Freude und in Erwartung und Vorfreude stirbt, weil er gleich Angesicht zu Angesicht mit Jesus Christus sein wird. Wie mächtig. Und das ist göttliches Werk. Das ist göttliches Wirken. Und seid euch auch da sicher. Ich will euch auch hier die Angst nehmen, frühzeitig zu sterben. Es gibt keinen frühzeitigen Tod. Es gibt keinen Tod vor seiner Zeit. Spurgeon hat dazu Folgendes geschrieben. Hört zu. Sie, die Gläubigen, werden nicht vorzeitig sterben. Sie sollen unsterblich sein, bis ihre Arbeit vollbracht ist. Und wenn ihre Zeit zu sterben gekommen ist, dann wird ihr Tod kostbar sein. Der Herr wacht über ihrem Totenbett, glättet ihre Kissen, stärkt ihre Herzen und nimmt ihre Seelen auf. Diejenigen, welche mit kostbarem Blut erlöst wurden, sind Gott so lieb, dass selbst ihr Tod kostbar für ihn ist. Das Totenbett der Heiligen ist sehr kostbar für die Kirche. Sie lernt oft viel davon. Es ist kostbar für alle Gläubigen, die Freude daran haben. Die Freude daran haben, die letzten Worte der Verstorbenen zu schätzen zu wissen. Doch vor allem anderen sind sie für den Herrn Jahwe selbst kostbar, der den triumphalen Tod seiner Begnadeten mit heiliger Freude betrachtet. Wenn wir vor ihm im Land der Lebenden gewandelt sind, müssen wir uns nicht fürchten, vor ihm zu sterben, wenn die Stunde unseres Abschieds gekommen ist. Und am Schluss will ich auf Jonathan Edwards hinweisen. Jonathan Edwards, gewaltiger Erweckungsprediger aus dem, lass mich nichts falsch sagen, 18. Jahrhundert in Amerika. Er schrieb einen Brief an seine Tochter Lucy auf seinem Totenbett. Und ich finde, das ist eine super passende Parallele zu den Vorvätern, zu den Glaubensvätern, von denen wir gerade gelesen haben. Edwards liegt im Sterben in seinem Totenbett, schreibt einen Brief an seine Tochter. Und der Tod von Edwards kann man aus weltlicher Hinsicht als tragisch beschreiben, als frühzeitig, denn er ist gerade umgezogen und sollte Präsident werden einer Schule. Und zur Sicherheit, weil dort damals gingen die Pocken noch um, ja, die gefährlichen Pocken, nicht die Windpocken. Und zur Sicherheit wollte er sich noch eine Pockenimpfung geben lassen, die damals gerade erfunden wurden. Und er war auch während seines Lebens ein großer Verfechter der Impfung, der Pockenimpfung. Und leider war er schon sein ganzes Leben immer in ziemlich gebrechlicher Gesundheit. Und letztendlich hat diese Pockenimpfung dazu geführt, dass er sein Leben gelassen hat. Er ist an den Folgen dieser Pockenimpfung gestorben. Und er war auch gerade daran, ein großes Werk noch zu schreiben, ein Buch, das eine große theologische Ausarbeitung werden sollte. Und das hat er auch nicht mehr geschafft, zu Ende zu schreiben. Und in diesen Stunden, wo er dann auf dem Bett liegt, in dieser Situation schreibt er jetzt einen Brief an seine Tochter Lucy. Er schreibt: Liebe Lucy, es scheint mir der Wille Gottes zu sein, dass ich dich bald verlassen muss. Richte daher meiner lieben Frau die herzlichsten Grüße aus und sage ihr, dass die ungewöhnliche Verbindung, die schon so lange zwischen uns besteht, von einer, wie ich denke, geistlichen Natur ist und daher ewig bestehen wird. Und ich hoffe, dass sie in dieser schweren Prüfung gestützt wird und sich dem Willen Gottes mit Freude unterwirft. Und was meine Kinder betrifft, ihr werdet nun so gut wie vaterlos zurückbleiben. Was hoffentlich ein Ansporn für euch sein möge, einen Vater zu suchen, der euch nie im Stich lassen wird. Im Sterben ist dieser große Theologe also vor allem darum besorgt, um das geistliche Wohlergehen seiner Frau und den Glauben seiner Kinder. Und er will am Schluss noch ihren Blick auf den einzig wahren Vater richten, damit sie Gott kennenlernen, damit sie ihn wirklich kennenlernen und ewiges Leben geschenkt bekommen. Als die Zeit dann für ihn gekommen war zu sterben, rief er diese Worte aus. Wo ist nun Jesus von Nazareth, mein wahrer und immer treuer Freund? Und dann eine letzte Ermutigung. Vertraut Gott, dann müsst ihr keine Angst haben. Das waren, so viel wir wissen, seine letzten Worte. Ah, so schön. Jonathan Edwards, dieser große Theologe, am Ende seines Lebens, ja, deutet auf die eine Sache hin, auf die es im Glaubensleben ankommt, Leute. Die Essenz von allen Lehren und von allen theologischen Ausarbeitungen, von allen Argumenten, ist ein intimes Vertrauen zum Herrn Jesus und sich in allen Dingen in seiner Hand geborgen wissen, selbst im Tod. Wollen wir doch von Edwards lernen, Leute, und wollen wir Spurgeons Aufruf folgen, von den Totenbetten der Heiligen zu lernen? Wollen wir auf Edwards schauen und auch so einen Glauben anstreben? Wollen wir jetzt die süße Freundschaft mit dem Herrn Jesus suchen? Süße Freundschaft. Ja, jetzt, wo noch Zeit ist. Und sie immer mehr vertiefen. Sein Versprechen immer fester vertrauen und darin ausharren, aushalten, warten auf den Herrn, bis wir einschlafen, bis wir endlich einschlafen oder aus dem Leben genommen werden vom Herrn, wenn die Stunde gekommen ist und in die ewige Herrlichkeit aufgenommen werden. Und Leute, dann werden wir erleben, dass jedes einzelne seiner Versprechen gehalten wurde. Herr Jesus Christus,